Willkommen zu Off the Record, dem Podcast über KI in der Medien- und Kreativbranche. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe und heute euer Podcast-Host. Bei Off the Record spreche ich mit Menschen, die ganz nah dran sind am Thema KI. Ich will euch einerseits die Menschen näher bringen und zeigen, wie sie zu dem gekommen sind, was sie heute machen, aber auch mit ihnen über die Technologie und die neuen Herausforderungen sprechen. Auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Katharina Neubert, Senior Vice President, Strategy und Investments bei der Holzbrink Publishing Group. Viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu Off the Record. Katharina, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Wenn man nach dir im Internet sucht, dann findet man, dass du gerade Senior Vice President für Innovation and Strategy bei der Holzbrink Group bist. Das klingt ja super spannend.
Ja, klingt großartig. Ist es auch tatsächlich, auch wenn ich mich gar nicht so Senior Vice President mäßig fühle, sondern eher als Unterstützerin von unseren Businesses.
Ja, aber bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen auf das, was du heute machst und die Herausforderungen, mit denen du dich heute beschäftigst, würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen durch die durch deinen Werdegang reisen und schauen, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute machst. Du hast ja angefangen mit einem Studium im Bereich Media and Communication Management an der Fresenius-Hochschule in Hamburg und hast dann relativ früh auch praktische Erfahrungen gesammelt in der Medienbranche, glaube ich. Eine deiner ersten Stationen war, glaube ich, bei Gruner und Jahr.
Genau, richtig.
Wie war das damals?
Ja, ich bin gleich nach dem zweiten Semester, ehrlich gesagt, habe ich mich für ein Urlaubssemester entschieden und bin erstmal wieder rausgegangen aus der Uni. Hat damals keiner so richtig verstanden, aber ich hatte das Gefühl, ich möchte ein bisschen besser verstehen, was ich da eigentlich studiere. Und das hat sich auch als super wertvoll rausgestellt. Das war im September 2012, glaube ich, als ich zu Gruner gekommen bin und habe da ein Praktikum machen können im Marketing der Wirtschaftsmedien. Mhm. Und ich wollte eigentlich 6 Monate bleiben. Ich musste nach 3 Monaten leider gehen, weil ich in meinen 3 Monaten da wirklich einen Vorstandswechsel erlebt hat. Also Julia Jäckel hat von Bernd Buchholz übernommen, diverse außerordentliche Betriebsversammlungen und auch die Einstellung der Wirtschaftsmedien. Das heißt, anstatt mir eben mit zu überlegen und zu unterstützen, wie man jetzt die Financial Times Deutschland irgendwie bewerben kann und groß machen kann, habe ich die Final Times da im Dezember verteilen dürfen an der Tür. Das habe ich mir anders vorgestellt. Im Nachhinein bin ich total dankbar, diesen Einstieg in die Branche gewählt zu haben, weil es für mich der Beginn war, dieses roten Fadens digitale Transformation. Und ich glaube, ich sehr schnell, sehr deutlich verstanden habe, dass diese Branche im Aufbruch ist.
Ja, also das klingt wirklich nach einer kompakten Erfahrung im Bereich digitaler Transformation und wie viel Wandel auch in der Medienbranche steckt, auch damals ja schon, muss man sagen. Du bist dann ja weitergegangen, hast, glaube ich, noch mehr Praktika gemacht, hast auch noch Masterstudien gemacht und hast auch eine ganze Zeit schon relativ früh als Freelancerin gearbeitet. Das fand ich total spannend und ungewöhnlich. Wie war das damals für dich und wie kam die Entscheidung, dass du jetzt gesagt hast, ich mache jetzt auch mal mein eigenes Ding und werde selbstständig und schau mal, wie sozusagen ich mich selber auf dem Berufsmarkt durchschlage?
Ja, ich hatte damals nach meinem Praktikum bei Gruner und Jahr zum einen die Herausforderung, dass ich nochmal 3 Monate Praktikum machen müsste, um eben dieses Urlaubssemester zu füllen und habe dann kurzfristig gesehen, dass bei Axel Springer im digitalen Marketing eine Stelle ausgeschrieben war und das war wirklich so ein kleiner exotischer Bereich damals noch, wo wir uns mit Social Media beschäftigt haben, mit SEA-Maßnahmen und ich hatte sofort das Gefühl, Search Engine Advertising, also richtig. Suchmaschinen Marketing, SEO lag auch damals schon in der Redaktion, aber das war wirklich so die Zeit, wo wir geschaut haben, wie können wir eigentlich Print-Magazine, also ich war bei den Männerzeitschriften, Autobild, Computerbild, Sportbild, digital vermarkten. Ne? Und wir haben da echt alles Mögliche ausprobiert und das hat mich damals schon auch an Axel Springer sehr, sehr begeistert, dass da ein klares Commitment da war, dass Dinge sich ändern müssen, dass viel Transformation angeschoben wurde. Computerbild.de hatte damals, glaube ich, eine größere oder gleich große Reichweite wie Bild.de. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber also diese Computer-Community hat halt irgendwie online damals schon sehr viel Hilfe gesucht, wie man halt in der digitalen Welt zurechtkommt. Und wir waren so ein bisschen, so hat sich's für mich angefühlt, so der Pilot, ne, in diesem Team, was natürlich auch primär durch Printgeschäft finanziert wurde. Aber durften da halt viel ausprobieren. Und im Freelancer-Bereich ging das weiter. Und ich habe halt gemerkt, zum einen kann ich deutlich mehr arbeiten als 20 Stunden die Woche. Und der Bedarf war da. Und ich fand es halt auch damals schon faszinierend, in verschiedene Startups, kleine, große Medienunternehmen reinzugucken und zu schauen, wo kann ich mit meinem frischen Wissen von der Uni eigentlich jetzt schon Unterschied machen. Mhm. Ne? Weil die Skills, die die Teams dort hatten, gar nicht mehr ausgereicht haben, um diese ganzen neuen Fragen zu beantworten. Und da war es halt hilfreich, dieses Wissen von der Uni irgendwie gleich anwenden zu können.
Ja, auch vielleicht so einen Blick von außen mitzubringen und irgendwie neue Ideen und Impulse auch zu setzen.
Total. Und ich weiß noch, dass wir damals, die Hochschule Fresenius hat halt sehr ausgezeichnet, dass sie sehr praxisrelevant war, also eben auch keine Uni, sondern eine Hochschule. Wir hatten damals zum Beispiel einen E-Commerce-Dozent von Vielmann, der da das E-Commerce-Geschäft geleitet hat. Ne? Und das war natürlich ein deutlich relevanterer Zugang zu dem Thema, als jetzt irgendwie da ein Buch zu lesen oder sich mal anzugucken, wie können wir das eigentlich für unsere Print-Zeitschriften machen.
Mhm. Du bist ja dann ab 2015 in eine neue Position bei Axel Springer gekommen und dann tatsächlich auch sehr lange dem Unternehmen treu geblieben. Nimm uns mal ein bisschen mit durch die Station. Du warst, glaube ich, dann im Brandmarketing für Sportbild nochmal tätig, für die Computerbild verantwortlich. Ich glaube, da hast du eben schon kurz ein paar Insights drüber gegeben. Dann finde ich auch sehr spannend, bist du 2020 nach New York gegangen für Axel Springer oder mit Axel Springer?
Genau, also ich bin eigentlich, nachdem mein Bachelorstudium dann beendet war, hatte ich mich schon in den Master eingeschrieben, Business Development in Lüneburg, war umgezogen, habe gedacht, super, das wird gut. Dann hatte damals der Marketingleiter von Sportbild gekündigt und ich wurde gefragt, weil ich auch in meiner Freelancer-Zeit Sportbild oder Axel Springer immer verbunden geblieben bin, ob ich das nicht machen möchte. Und ich war, glaube ich, 23 oder so und habe gedacht, na gut, eigentlich hätte ich den Master jetzt gemacht, um danach so eine Stelle zu bekommen. Also habe ich alles wieder abgebrochen, habe ich wieder exmatrikuliert, bin wieder zurückgezogen nach Hamburg und habe diesen Job angefangen. Und dann hat Axel Springer eigentlich Stück für Stück mir immer mehr Verantwortung auch zugetraut. Und ich konnte da wirklich wachsen, habe dann in der Verlagsleitung die Verantwortung für Sportbild bekommen, was natürlich unglaublich spannend war. Auch da aber festgestellt, damit wir wirklich zukunftsfähig sind mit Sportbild als Marke, müssen wir verschmelzen mit Bildsport. Ne? Also es gab damals wirklich zwei Sportredaktionen, ja, Sportbild, wir erschienen mittwochs.
Also Sportbild und Bildsport.
Und Bildsport, genau, okay. Bildsport in Berlin, Sportbild in Hamburg. Wie gesagt, Sportbild erschien einmal die Woche als Printmagazin mittwochs. Es gab auch sportbild.de, die aber so eine komische interne Konkurrenzsituation zu bildsport.de hatten. Mhm. Und du kannst dir wirklich so vorstellen, dass zu jedem Fußballspiel irgendwie zwei Reporter hingefahren sind. Ja, einer von Sportbild und einer von Bildsport.
Klingt irgendwie ineffizient.
Klingt irgendwie ineffizient und von außen betrachtet würde man auch gleich sagen, why? Ja, das geht doch besser. Im schlimmsten Fall war es dann auch wirklich so, dass wenn bei Sportbild ein Reporter einen Scoop irgendwie gelandet hat und gesagt hat, okay, ich weiß da was, was sonst keiner weiß, wir versucht haben, den bis zum nächsten Mittwoch zu halten, anstatt ihn mal an die Kollegen von Bild abzugeben. Okay. Das ist heute alles gar nicht mehr vorstellbar. Aber das war so mein Transformationsprojekt, dann eben auch zum einen meine Stelle selber auch abzuschaffen, ehrlich gesagt, weil wenn man Redaktion verschmilzt, dann muss man auch fairerweise sagen, es ergibt keinen Sinn, da zwei Verlagsleitungen zu haben und zwei Verlagsbereiche, sondern auch da macht so ein Sportkompetenzcenter natürlich total Sinn. Und das hat mir aber auch gezeigt, du brauchst ein bisschen Mut und auch, glaube ich, Ehrlichkeit, wenn du auf im Verlagsbereich arbeitest, Dinge nochmal zu hinterfragen und auch wirklich anders zu sehen. Und wenn du die Strategie nicht machst, macht sie keiner. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir haben alle die gleichen Reports gelesen und Zahlen gesehen und gesehen, okay, irgendwann wird Sportbild nicht mehr effizient sein, aber es ist jetzt nicht so, dass der Plan da war zu sagen, und so holen wir den Karren irgendwie aus dem Dreck, sondern ja, du musst es halt machen, ne? Und die Entscheidung treffen. Und dann habe ich halt die Chance bekommen, nach New York zu gehen und bei Business Insider eigentlich die Kernfrage zu beantworten, wie können wir mit dem digitalen Abo-Geschäft schneller wachsen. Ne? Mhm. Und das war unglaublich spannend, weil mehr konkrete Details gab es auch nicht.
Mhm. Okay. Und wie war das für dich, damals nach New York zu gehen?
schwierig, weil es zur Zeit von Corona war und okay. Donald Trump auch damals Präsident der Vereinigten Staaten war und deshalb die Visas relativ schnell suspendet wurden, weil die USA Sorge hatten, dass die internationalen Fachkräfte jetzt den Amerikanern die Jobs wegnehmen. Das heißt, ich habe den Job eine ganze Weile aus Deutschland gemacht mit 6 Stunden Zeitverschiebung. War jetzt zu Zeiten von Corona nicht so, dass wir Abendveranstaltungen hatten. Insofern war es für mich okay, da zu sitzen, aber kulturell bin ich ehrlich gesagt dankbar, bei Business Insider gearbeitet zu haben, weil wir kein Legacy-Print-Business hatten. Die Prozesse waren total digital und es hat eigentlich keinen Unterschied gemacht, den Job von Deutschland oder USA zu machen. Mhm. Ich war dann trotzdem froh, als ich im Sommer 2021 endlich rüberziehen konnte.
Okay, dann bist du dann quasi etwas verspätet sozusagen rübergezogen und hast dann auch eine ganze Weile noch da vor Ort gearbeitet.
Richtig. Genau, was natürlich doch nochmal eine andere Qualität ist. Und ich finde, auch wenn man im Journalismus arbeitet, das hilft in diesem Land, über das geschrieben wird, natürlich auch zu leben, mitzukriegen, was bewegt die Leute hier, das Fernsehen dort zu schauen. Ja, also das ist schon viel einfacher, da auch einen inhaltlichen Zugang zu den Produkten zu bekommen. Und ich habe bis heute tiefe Freundschaften und bin in 2 Wochen wieder da und treffe ganz viele Ex-Kolleginnen und Kollegen. Also das war eine ganz tolle Zeit.
Ja, klingt super spannend. Du bist dann aber irgendwann zurückgekehrt. Wie kam die Entscheidung, dass du quasi von Business Insider dann nochmal eine neue Herausforderung angenommen hast und vor allen Dingen auch New York dann, glaube ich, verlassen hast? Ja?
Genau, ich wäre total gerne noch länger da geblieben, ehrlich gesagt. Aber ich bekam einen Anruf von einem Johannes Boje, den ich damals noch gar nicht kannte. Ich hatte diese ganze Bild-Chefredaktionsneuaufstellung ja auch so ein bisschen aus der Distanz aus den USA eben verfolgt, der also anrief und sagte, ja, also ich bin jetzt der Chefredakteur von Bild und ich bräuchte jemanden, der mir hilft beim Thema Transformation, ja, Kulturwandel, das waren so die Themen und da hatte die HR-Abteilung den Tipp gegeben, Mensch, Katharina hat das schon ein paar Mal gemacht, sprich sie doch mal an und ich fand das extrem spannend und ich hatte auch das Gefühl, dass Johannes und ich da eine sehr gute Form der Zusammenarbeit finden können und habe das dann gemacht und habe ihn 1,5 Jahre bei der Neuausrichtung der redaktionellen Strategie unterstützt, was natürlich in einem der größten Newsrooms Deutschlands unglaublich bereichernd war. Mhm.
Musstest du lange überlegen, als er anrief, oder war es dir direkt klar, das klingt super spannend, das willst du machen?
Also ich habe bei solchen Entscheidungen immer das Gefühl, du weißt sowieso in dem Moment gar nicht, ob das jetzt richtig oder falsch sein kann, sondern immer erst, wenn die Entscheidung schon gefällt ist. Deswegen habe ich mir so 24 Stunden gegeben und mir einmal alles von links nach rechts gewälzt irgendwie. Meine damalige Mitbewohnerin in meinem Apartment war nicht so happy, weil sie dann relativ schnell eine neue Mitbewohnerin suchen musste. Aber ich habe das gleich gemacht, weil zum einen, ehrlich gesagt, auch der Druck bei Bild da war, sehr, sehr schnell jemanden zu finden. Das war so kurz vor Weihnachten. Und es war dann relativ klar, dass ich, wenn ich nach Hause fliege über die Feiertage, auch nicht mehr zurück nach New York kommen würde.
Okay. Also dann die Tasche gepackt und goodbye und neue Herausforderungen. Dann im neuen Jahr?
So ist es. Ja, genau. Also dann einfach direkt losgelegt, nach Berlin gezogen, irgendwie noch aus New York raus virtuell meine Kollegen von Sportbild gefragt, die ja schon in Berlin waren, ob sie mal ein paar Wohnungsbesichtigungen für mich machen können. Genau, und habe dann im Januar da angefangen.
Ja. Ja, Wahnsinn. Also klingt nach einer spannenden Herausforderung. Und wie war das da für dich dann sozusagen, so eine riesige Redaktion komplett, nicht komplett zu transformieren, aber irgendwie mit dieser Aufgabe betraut zu werden, jetzt hier für Transformation zu sorgen?
Ja, also es war total faszinierend. Ich habe erstmal wahnsinnig viel gelernt, weil ich ja das seltene Privileg hatte, als Mensch mit Business-Hintergrund mal Teil einer Redaktion zu sein. Und das war unglaublich bereichernd. Also ich hatte bei Business Insider in New York, war wirklich schon für mich so das größte Learning und das, was ich auch wirklich mit nach Deutschland bringen wollte, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also Henry Blodgett, der CEO und auch Gründer von Business Insider, hat immer von den Three Legs of the Stool gesprochen, ja, die eben ein Hocker braucht, um gerade zu stehen, und meinte damit Editorial, Business und Tech und hat das eben wahnsinnig stark gelebt und in die Organisation getragen. Und wir haben auch so gearbeitet, dass wir eben alles mit Redaktion, Business und Tech an einem Tisch zusammen entschieden haben, dass wir totale Transparenz hatten über die Themen, über die Strategie, zusammen geplant haben, die gleichen Ziele hatten. Und das war echt erfolgskritisch. Und deswegen war es für mich bei Bild halt extrem interessant, auch mal in die Tiefe so einer Redaktion reinzuschauen. Es brach dann relativ schnell nochmal der Angriffskrieg auf die Ukraine aus. Das heißt, auch das war dann so plötzlich für uns in der Verantwortung nochmal völlig ungeplant ein neues Level von Transformation, Krise, Management. Aber ich bin unglaublich dankbar für diese Zeit.
Glaubst du, dass du viel mitgenommen hast von dem, was ihr bei Business Insider gemacht habt und auch vielleicht von so einem bisschen amerikanischen Weg Dinge anzunehmen oder?
Ja, total.
Oder und ähnlich.
Ich glaube auch, dass das total wichtig ist, immer mal alle paar Jahre was anderes zu machen und mal wieder in ein anderes Umfeld zu kommen, weil dieser frische Blick und dieses Infragestellen von Dingen, die einem irgendwann nicht mehr auffallen, ne? Das war da schon extrem so und wir haben auch relativ vieles cross-funktional dann umgesetzt und ich habe auch relativ viele Gruppen so aufgesetzt, dass eben die Data-Leute plötzlich mit am Tisch waren, ne? Oder wir mit der Marktforschung mehr gesprochen haben und hatte auch das Gefühl, dass es allen extrem viel Spaß gemacht hat, mehr Transparenz auch über andere Bereiche zu bekommen. Mhm. Also ist eigentlich ein Win-Win.
Ja, glaube ich. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Bereich eingehen oder eine andere Station sozusagen in deiner Vita. Also du warst ja dann relativ lange in diesem Transformationsprojekt, bist sozusagen 22 da gestartet. Ende 22 kam ja sozusagen etwas, was vielleicht die Leute aus dem Technologiebereich schon so ein bisschen vorhergesehen haben, aber ich sag mal, für einen sehr, sehr großen Teil der Menschen auch in unserer Branche relativ unvermittelt kam. Es erschien ChatGPT auf dem freien Markt, war sozusagen verfügbar und hat dann, glaube ich, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ja riesige Wellen geschlagen. Hast du so einen Moment, wo du diese Technologie der nochmal begegnet bist und sich irgendwie was verändert hat oder du das Gefühl hattest, hier ist gerade was ganz Neues, was anbricht? Kannst du dich an sowas erinnern oder wie war
total
das für dich?
Also ich glaube, einer der großen Vorteile, wenn man im Medienunternehmen arbeitet, ist ja, dass wir alle wahnsinnig eng am Puls der Zeit sind, ne? Und dass die Journalisten ja sowieso in ihrer unbändbaren Neugier alles aufsaugen. Das heißt, dieser Buzz, ne, um ChatGPT war total da. Und wir hatten halt auch wahnsinnig viele Techies bei Axel Springer, die irgendwie im zweiten Stock im Neubau saßen und natürlich auch gesagt haben, boah, was ist hier gerade los? Und das verändert alles. Und wir haben auch da aber relativ schnell in der Redaktion, wo wir eben auch Tech-Kompetenz hatten, gesagt, wir können jetzt nicht einfach so weitermachen wie bisher. Also wir hatten natürlich auch volle Roadmaps und Pläne und ein Strategieprojekt irgendwie mit Beratungsunterstützung und eigentlich volle Roadmaps. Und trotzdem war das ein Moment, wo wir von vornherein, glaube ich, alle gesagt haben, irgendwas hier fühlt sich gerade anders an und das ist ein ziemlich tektonischer Shift. Und dann haben wir eine Taskforce auch relativ schnell gegründet, auch bei Bild in der Redaktion, die sich das Thema angeguckt hat, versucht hat zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Wir haben einfach selber auch erstmal ganz viel einfach rumgespielt, ne, und das benutzt. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass für mich Midjourney auch sehr transformativ war. Also dieses plötzlich kann ich mit meinen Gedanken ein Bild kreieren, das hat sich für mich auch nochmal richtig magisch und spooky vielleicht sogar angefühlt. Und dann hat sich Axel Springer ja auch relativ schnell dafür entschieden, ein wirklich eigenes Team aufzubauen, wo ich dann mithelfen durfte.
Mhm. Beschreib mal dieses Team. Das war, glaube ich, diese Taskforce, die du eben schon kurz erwähnt hast. War das so auch dann relativ in diesem Zeitsegment zu verorten, also Anfang 2023, wo man dann gesagt hat, hier wollen wir irgendwie jetzt nochmal handeln? Ja.
Also ich glaube, wir haben so im Februar, März 23 angefangen, darüber zu sprechen. Übrigens finde ich interessant, dass damals die Vorständin Nidal Salah-Eldin, die ja vor allem auch für Personal zuständig war, auch gleich gesagt hat, das ist jetzt hier kein Thema für die Techies, sondern das ist ein Thema für die ganze Organisation. Spannend. Matthias Döpfner sowieso natürlich, der immer schon sehr at the forefront war, was neue Technologien und auch das hartnäckige Commitment da offen zu sein anbelangt. Das heißt, auch da haben wir dieses Gen-AI-Team interdisziplinär aufgestellt. Also wir waren am Ende ein Techie, eine Product-Managerin, die viel im Bereich Innovation gemacht hat, jemand aus einem Strategic Partnerships-Team mit M&A-Background und ich als Business-Nase. Und wir haben das zu viert irgendwie versucht zu navigieren und auch erstmal versucht rauszufinden, was braucht diese Organisation jetzt eigentlich von uns, um irgendwie schneller zum Erfolg zu kommen.
Ja. Ihr habt ja nämlich auch relativ früh ein eigenes KI-Produkt gelauncht bei Bild, Hey Chat, was sozusagen, glaube ich, auch sehr intensiv mittlerweile genutzt wird. Und ihr hattet, glaube ich, ein Feature, das hattet ihr als allererstes, nämlich dass neue Vorschläge für Fragen sozusagen dem User gegeben werden. Das heißt, man musste selber nicht mehr eintippen, sondern konnte direkt einfach auf den Button klicken und die Konversation am Leben erhalten. Ja, richtig?
Genau. Also ich muss dazu sagen, dass ich zu der Zeit schon gar nicht mehr bei Bild war, sondern eben schon in diesem Global Gen AI Team. Mhm. Und der aktuelle CTO Valentin Schöndienst und sein Team eben damals noch als kleine, sehr effektive Force Hey entwickelt haben und auch wirklich mit all den Visionen genau diese Prompt-Vorschläge, von denen du gerade gesprochen hast, mit der Denkweise, dass Medienseiten jetzt erstmal eher ein Laid-Back-Medium sind, wo eben auch die Nutzerinnen und Nutzer eher so durchscrollen und sich berieseln lassen wollen, unterhalten lassen wollen, ohne selber sehr aktiv zu werden. Ja, und da war eben die Idee mit diesen Prompt-Vorschlägen, die es bis heute gibt, Abhilfe zu schaffen. Und heute sehen wir das eigentlich in allen gängigen KI-Chatbots.
Ja, ich glaube, bei Perplexity ist auch ein sehr wichtiges Feature.
Ja, und auch Basis für die Monetarisierung, ne? Also, dass diese Prompt-Suggestions jetzt auch die buchbaren Werbeplatzierungen geworden sind.
Ja. Okay, und dann muss man aber, wenn man wieder auf deine Vita blickt und die große Klammer nochmal aufmacht, sagen, dass irgendwann die Zeit bei Axel Springer dann für dich auch zu Ende ging und du nochmal wieder eine neue Station sozusagen begonnen hast oder aufgenommen hast und bei der Holzbrink-Gruppe gelandet bist.
Genau. Ich habe, als ich im Gen-AI-Team war, Holzbrink kennengelernt und war sofort begeistert von dem Unternehmen, von den Menschen, von der Kultur. Und auch von den Marken, die zu Holzbrink gehören, und hatte auch den Eindruck, Stichwort alle paar Jahre mal das Umfeld wechseln, nach so 10 Jahren im Axel Springer Kosmos ist es echt mal Zeit, rauszukommen und mal ein neues Umfeld kennenzulernen.
Genau. Absolut nachvollziehbar. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir ein bisschen über die Holzbrink-Gruppe an sich sprechen, weil hinter dem Namen verbirgt sich so vieles, von dem sogar ich, der relativ neu auch in der Branche ist, gar nicht wusste, dass das alles dazugehört. Ihr seid, ich glaube, so Mitte des 20. Jahrhunderts gegründet worden, 1948, als Verlagshaus, auch sitzt in Stuttgart, glaube ich, im Hauptfirmensitz, und habt einige große Wochenzeitungen, auch Tageszeitungen, aber auch viele weitere Geschäftsbereiche, die man gar nicht so auf dem Schirm hat.
Also bei Holzbrink ist die erste Komplexitätsstufe schon mal, dass es 2 Holzbrinks gibt.
Ja.
Das bedeutet, zu unserem Portfolio.
Richtiger Punkt.
Genau, zu unserem Portfolio gehört zum einen das im Bereich Scientific Publishing Springer Nature, wo wir etwas mehr als die Hälfte der Anteile halten, die im Oktober letzten Jahres ein IPO gemacht haben, sowie Digital Science, ein super spannendes Unternehmen, die Software und digitale Lösungen für Forschung und Pharmaunternehmen herstellen, also alles, was der Forschung das Leben leichter macht. Dazu haben wir mit Macmillan Learning noch ein Higher Education Business in den USA. Und das traditionelle Buchgeschäft, also sehr, sehr viele Buchverlage in Deutschland, aber auch in den USA, UK und über die UK auch in Australien, Indien und anderen Märkten. Und eben auch 50% der Zeit, die wir uns mit der anderen Holzbrink-Seite teilen sozusagen.
Ja, also Fazit ist ein total breites, eigentlich über ja sehr, sehr viele unterschiedliche Medienformate ausgebreitetes Portfolio. Business Units, die ihr in der Gruppe sozusagen zusammenschließt. Was genau ist denn deine Aufgabe? Also du bist Vice President und mittlerweile Senior Vice President für Strategy and Investments, hast aber, glaube ich, auch einen relativ starken Bezug nach wie vor zum Thema AI. Wie würdest du denn selbst deinen Aufgabenbereich beschreiben in der Gruppe?
Ja, also erstmal finde ich es total naheliegend, dass im Strategie-Team gerade der Fokus auf KI liegt, ne? Weil das ist ja so die große Herausforderung, vor der wir eigentlich mit allen Marken unseres Portfolios stehen, beziehungsweise nicht nur Herausforderung, sondern ja auch die große Chance. Das heißt, dass wir in einer sehr dezentralen Natur bei Holzbrink aus der Gruppe raus eben schauen, wie können wir eigentlich all die Unternehmen, die zu unserem Portfolio gehören, dabei unterstützen, bei bestimmten Themen, die aus unserer Sicht eine strategische Relevanz haben, eben auch besonders gut zu sein, schneller zu sein und führend. Und KI ist einfach wahnsinnig wettbewerbskritisch. Da lohnt sich der Fokus. Und wir haben da eine AI Acceleration Initiative, wie wir das nennen, gestartet, die von meinem Tech-Counterpart Daryl Cowthrust in London und mir sozusagen geleitet wird. Und wir schauen wirklich jedes Jahr auch neu, welche Leistungen wir eigentlich anbieten sollen, die jetzt gerade unseren Businesses helfen. Also das sind zum einen im Bereich Strategy und Investments eben Fragen wie, welche Partnerschaften brauchen wir mit Tech-Unternehmen, wo wir eng im Austausch sind, was sind Investmentmöglichkeiten, wo wir vielleicht auch die Chance haben, über Investments näher ranzukommen an die Tech-Welt? Was sind vielleicht aber auch Frameworks, die uns dabei helfen, irgendwie die AI-Readiness unserer Business Units systematisch zu erfassen und auch über einen gewissen Zeitraum regelmäßig zu tracken, um auch zu schauen, wie kommen wir eigentlich voran? Wie können wir die Wirtschaftlichkeit der KI-Use-Cases, die wir jetzt ja schon auf die Straße gebracht haben, auch besser messen? Wie sind wir da eine Hilfe? Immer mit dem Ziel, eben nicht Auflagen zu machen und Komplexität zu erhöhen, sondern eine Einfachheit reinzubringen, ne? Und zu sagen, lass uns mal pragmatisch schauen, was da ein guter Vorgang ist. Das Thema Upskilling ist natürlich auch ganz wichtig. Wir nennen das Learn and Apply, weil es am Ende ja gar nicht darum geht, jetzt nur neue Skills zu erwerben, sondern einfach neben dem informierten Umgang, wie mir KI in meinem ganz konkreten Arbeitsleben helfen kann, schneller zu sein, eine bessere Qualität zu erreichen, wir natürlich auch die Vision vermitteln wollen, ne? Und auch die Menschen dafür begeistern und inspirieren wollen, diejenigen zu sein, die mit KI auch unsere Produkte weiterdenken, ne? Und auch ein neues Portfolio, neue Möglichkeiten, Medien zu rezipieren, zu schaffen. Genau, also das liegt bei uns. Und wir haben eben auch mit Chapter noch ein eigenes Startup, kann man glaube ich noch sagen, ist jetzt im dritten Jahr, die eben auch wirklich nochmal ganz konkret versuchen, schneller ins Testing zu kommen, POCs entwickeln für unsere Business Units.
Okay, das heißt, es ist sehr, sehr breit eigentlich aufgestellt, auch dein Aufgabenbereich, oder?
Ja, das wird nie langweilig.
Das klingt gut. Und was würdest du sagen, ist so die Klammer, die alles umfasst? Ist es nach wie vor das Thema Innovation, Transformation?
Ja, also ich glaube, für uns aktuell steht alles unter dem Zeichen AI Enablement, ne? Also wir wollen wirklich befähigen, ne? Und eigentlich eher über all diese Dinge, die wir tun, versuchen, dass wir alles haben, was wir brauchen, alle Zutaten, um im Bereich KI wirklich erfolgreich zu sein. Und das geht halt über die Optimierung unseres bestehenden Geschäfts hinaus. Ne? Also wir arbeiten auch mit der Rule of Innovation und sagen halt, es ist gut, wenn wir so 70% unserer Ressourcen irgendwie auf das Optimieren und auf das Bestandsgeschäft geben. Gleichzeitig sollten wir auch schauen, dass wir irgendwie 20%, ja plus minus, wir sind da jetzt nicht päpstlicher als der Papst, aber dass wir uns eben auch darum kümmern, unser Geschäft weiterzudenken und eben auch mit 10% oder einem kleineren Anteil über komplett transformative Use Cases nachdenken.
Okay, also sozusagen auch mal richtig wild werdet und irgendwie neue Dinge ausprobiert.
Ja, genau. Also das kann sowas sein, wie Buchwelten zum Leben erwecken. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht morgen kommen.
Ja.
Wir auch mit virtuellen Welten irgendwie experimentieren wir rum. Ja. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, da sehen wir in einem Jahr irgendwie Value.
Ja.
Aber es ist irgendwie, gehört schon dazu, sich damit auch auseinanderzusetzen.
Ja, absolut. Bevor wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen in das ganze Thema Innovation und vielleicht auch welche Produkte und welche neuen Medienformate es eigentlich in der Zukunft geben kann, würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen zum ganzen Thema Kultur und Transformation in der Medienbranche. Ich bin jetzt selbst relativ neu in der Medienbranche, habe ja im letzten Jahr bei Funke begonnen, auch sozusagen mich um das Thema KI zu kümmern und erlebe sozusagen das im täglichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen eigentlich so, dass es doch sehr, sehr transformativ ist und eigentlich viele eine Meinung dazu haben und auch sehr viele unterschiedliche Positionen sozusagen einnehmen zum Thema KI. Wie erlebst du das auf so einer ganz persönlichen, menschlichen Ebene vielleicht auch in diesem Kontext, das Thema KI und die Veränderung der Kultur, die wir irgendwie durchleben in der Medienwelt?
Ja. Ich glaube, man kann schon sagen, wenn man im Medienkontext arbeitet, die einzige Konstante ist der Wandel. Ne? Das ist halt so. Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass gerade jetzt durch Gen AI die Geschwindigkeit, in der unsere Welt und unser Business auf den Kopf gestellt wird, deutlich zugenommen hat. Also ich glaube, wir haben jetzt nicht nochmal ein Jahrzehnt Zeit, um uns zu überlegen, wie genau kriegen wir das eigentlich hin, mit der KI, so wie wir das vielleicht bei der Digitalisierung irgendwie hatten. Und deswegen ist auch mein Eindruck, dass so diese Lücke zwischen dem, was technisch möglich ist und dem, was in den Unternehmen wirklich umgesetzt wird, eigentlich immer größer wird. Ne? Und dazu kommt noch, dass wir ja gar nicht wissen, ob alles, was technisch möglich ist, auch sozial akzeptiert ist. Ne? Also dieser Product-Market-Fit von einigen transformativeren Use-Cases, der ist ja noch gar nicht bewiesen.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, weil du über Kultur auch gesprochen hast, dieses lebenslange Lernen, ne, was immer so leicht wie so eine Strafe klingt, ja, dass das wirklich total in die DNA übergeht, wenn es nicht bisher schon übergegangen ist, und dass wir vielleicht auch aus der Mentalität her sehr schnell Entscheidungen unter Ungewissheit zu treffen, mal rauskommen und wieder so ein bisschen den inneren Forscher in uns zu Wort kommen lassen und entdecken. Ja. Ne? Also wirklich offen zu sein, mal alle Sensoren auf ganz fein zu stellen und ganz viel aufzunehmen, um wirklich, glaube ich, auch begreifen zu können, welches Potenzial diese Technologie für uns hat.
Ja. Wie erlebst du das? Oder erlebst du auch Widerstände? Und wie geht ihr damit um?
Total. Und ich glaube, das Wichtigste ist, das ernst zu nehmen und jetzt nicht, also es gibt ja so diesen Spruch, nicht KI wird deinen Job ersetzen, sondern jemand, der mit KI umgehen kann. Mhm. Ja, und ich halte das im Medienbereich für ein bisschen kurz gedacht, ehrlich gesagt, weil ich mir schon ein, zwei Jobs vorstellen kann, die perspektivisch von einer KI erledigt werden können. Vielleicht ist da noch ein Human in the Loop, ja, aber wir werden in 10 Jahren nicht mehr Leute im Korrektorat sitzen haben, die Rechtschreib-, Grammatik- und Stilprüfungen machen. Das ist meine These, da kann man mich gerne challengen. Mhm. Das heißt nicht, dass wir heute schon die Technologie so fertig haben, dass es ganz einfach wäre, den Prozess jetzt zu automatisieren, aber durch die exponentielle Entwicklung, die wir im Tech-Bereich haben, ist es, glaube ich, für Menschen sehr schwer vorstellbar, und da nehme ich mich gar nicht aus, uns vorstellen zu können, was da eigentlich auf uns zukommt.
Mhm. Du hast eben auch das Thema digitale Transformation angesprochen. Da sind wir in Deutschland ja, glaube ich, schon nicht so richtig gut sozusagen durchgeglitten und haben quasi hinter alles ein Häkchen gesetzt. Ich glaube, man kann schon sagen, jetzt kommt eine nächste Transformation durch KI, nämlich irgendwie auf die Tagesordnung. Wie schafft man das überhaupt? Wir haben gefühlt die digitale Transformation noch nicht richtig abgeschlossen und soll jetzt schon mit der nächsten beginnen.
Ja.
Oder steht das überhaupt sozusagen sich im Wege, oder sind das unterschiedliche Themen aus deiner Sicht?
Also wenn wir mal positiv sind, können wir ja sagen, wir haben ja viel gelernt, ne, in den letzten 10 Jahren. Wir haben ja festgestellt, was hat irgendwie gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt? Ich glaube, zum einen haben wir gelernt, dass es nicht so gut klappt zu sagen, wir haben dieses wunderschöne Bestandsgeschäft und das steht da so gut und das wird sich irgendwie erstmal noch für Jahrzehnte lang entwickeln. Das heißt, wir haben irgendwie so ein Sense of Urgency, wo ich schon das Gefühl habe, das müssen wir jetzt auch auf der Führungsebene nicht mehr diskutieren, sondern die CEOs, mit denen ich spreche, die Führungskräfte sagen schon, ja, verstehen wir, das müssen wir jetzt wirklich ernst nehmen und anpacken. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Head of AIs in den unterschiedlichen Medienunternehmen, die sehr senior aufgehangen sind, die auch den Buy-in haben von den Executives, da wirklich Impulse zu setzen, die dann auch in Maßnahmen abgeleitet werden. Und ich glaube, wir haben auch eine andere Technologiekompetenz in den Verlagen. Also wir haben ja schon Data Scientists in den meisten Verlagen. Wir haben eine engere Zusammenarbeit zwischen Redaktion, Verlag, Tech, Produkt. Das sind alles gute Voraussetzungen und Zutaten. Mhm. Insofern, wenn wir da positiv drauf gucken, können wir sagen, dass das alles, was wir gelernt haben, nehmen wir mit. Mhm. Und gleichzeitig ist es irgendwie wichtig, glaube ich, auch zu erkennen, dass die Dynamiken sich im Markt halt verändern. Ne? Also mit wem konkurrieren wir eigentlich um was? Ne? Die Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte stagniert leider auf einem relativ niedrigen Niveau in Deutschland. Das heißt, wir konkurrieren vielleicht sowohl um dieses knappe Geld als auch um die Zeit der Menschen. Da konkurrieren wir mit ganz anderen Medienunternehmen und Playern, die Video, Audio deutlich besser verstanden haben und auch deutlich schneller sind, die Nutzerbedürfnisse aufzugreifen, als wir das vielleicht in unseren Verlagsstrukturen sind. Gen AI kann da überall helfen, also über Personalisierung und eben auch die multimodale Qualität und Natur der Technologie haben wir ganz viele Chancen, aber ist jetzt schon an uns, die jetzt auch zu greifen.
Ja, ich denke auch, man kann ja sicherlich sozusagen wechselseitig diese Transformationsbewegung auch sehen. Also auch die KI-Transformation kann uns wieder helfen, in der digitalen Transformation oder Probleme zu lösen, anders zu lösen, als wir sie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren hätten lösen wollen.
Ja, total. Ja. Also ein gutes Beispiel sind ja Metadaten. Ne? Das sind irgendwie jetzt nicht alle Medieninhalte, die wir haben, so super gut verschlagwortet. Nee. Schön, dass Journalisten heute nicht mehr ihre Zeit damit verbringen müssen, irgendwelche SEO-Tags zu schreiben oder halt Videos mit Metadaten zu versehen. Das ist jetzt schon irgendwie ein super Tool.
Ja, absolut. Ich würde nochmal gerne auf das Thema Upskilling zurückkommen. Und dich fragen, wie wichtig eigentlich das Thema Experimentieren für das Thema Upskilling ist. Weil, vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen deutlicher, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt nicht so großes Interesse an dieser Technologie stehen dem vielleicht auch eher kritisch oder ängstlich gegenüber. Kann denn das Experimentieren so ein Moment vielleicht sein, eben solche Personen dann doch davon zu überzeugen, dass die Technologie nützlich ist? Braucht man die Experimentierfreiheiten? Also, oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, ich hatte die interessantesten Gespräche mit Menschen, die sehr, sehr skeptisch waren, wo ich dann einfach mal mein Smartphone rausgeholt habe, ChatGPT geöffnet habe und gesagt habe, ja, du hast ja gerade erzählt, du willst eine Reise planen, lass uns das doch mal zusammen machen. Ja, und dieses Relevanz, ja, und diesen konkreten, die konkreten Eigenschaften von diesen AI-Chatbots zum Beispiel, die also unmittelbar einen Unterschied machen und die ich sofort erleben kann. Ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied. Also wir haben auch bei uns so eine interne Workshop-Reihe, die heißt Hands-on AI, wo eigentlich genau das die Idee ist, ja, also AI in die Hände der Menschen zu geben. Und je konkreter das irgendwie auch auf die Bedürfnisse und Prozesse zugeschnitten ist, desto besser. Ich weiß nicht, ob man das Experimentieren nennen kann, aber überhaupt mal für jede und jeden einen Zugang zu schaffen zur Technologie, und das macht uns GenAI so einfach, ne? Ja. Weil der Zugang so nativ ist und so wenig Erklärung bedarf. Das bringt ganz viel, und dann erlebe ich schon auch, dass die Skepsis und die Diskussion, die finde ich überhaupt nicht ignoriert werden muss, sondern die total wichtig ist und die da sein darf, dass sie aber nochmal eine andere Qualität bekommt. Ne? Wenn man irgendwie sagt, okay, ich kann vielleicht auch als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, wenn ich jetzt überhaupt keinen Zugang dazu habe, besser verstehen, wie meine Kinder ihre Hausaufgaben jetzt machen. Ne? Also das sind ja Themen, das interessiert dann schon jeden, ne? Weil eben ChatGPT zum Beispiel in unser aller Alltag sowieso reingekommen ist.
Ja, und vornehmlich auch in den Alltag der Schülerinnen und Schüler.
Ja, genau. Also jeder findet da so seinen anderen Zugang zu diesem Thema.
Ja, ich sehe das ähnlich und finde das auch absolut wichtig, eben die Diskussion auch auf so eine empirische Grundlage dann zu heben und zu sagen, wir schauen uns das gemeinsam an und können dann auch viel besser darüber diskutieren, was eben funktioniert und wo es vielleicht auch eben nicht so gut funktioniert. Du hast jetzt schon ein paar Initiativen genannt, glaube ich, die ihr ergreift. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das funktioniert besonders gut, oder ist vielleicht auch etwas, was ihr euch jetzt vorgenommen habt für dieses Jahr, um eben möglichst vielen Mitarbeitenden auch KI-Know-how zu vermitteln?
Was wir in diesem Jahr noch stärker ausbauen wollen, ist auf jeden Fall der Austausch zwischen Experten, weil wir, wenn wir von AI-Talent sprechen, von AI-Experten, in der Regel vielleicht zuerst irgendwie an Techies denken, ja, oder die klassischen ML-Engineers. Und das, was wir, finde ich, ja schon feststellen können, ist, dass wir jetzt in allen Abteilungen KI-Experten mit einer Domain-Expertise bekommen, ja, also die zum Beispiel im Bereich Marketing und KI sich besonders rausgebildet haben. Und da ist mein Eindruck, dass zum Beispiel Marketing-Manager da sehr ähnliche Herausforderungen haben und es total wertvoll ist, die einfach mal miteinander zu vernetzen, zu schauen, hey, was sind Best Practices, wie habt ihr bestimmte Themen gelöst, was sind vielleicht Prompts, die gut funktionieren. Ja, es muss ja immer gar nicht irgendwie so kompliziert sein. Und was wir da noch ansetzen wollen und top ist, eben auch externe Experten noch stärker reinzuholen, sei es jetzt aus der Wissenschaft oder auch aus Tech-Unternehmen, die einfach nochmal Impulse setzen, weil nichts, glaube ich, gefährlicher ist, als in so einer Zeit jetzt nicht weit genug über den Tellerrand rauszublicken, ne? Sich mal aus anderen Branchen oder eben auch aus der Tech- oder AI-Welt direkt wirklich Impulse zu holen.
Das finde ich total spannend, weil ich glaube auch, dass gerade sozusagen, und man sieht es ja auch in den Jobbeschreibungen, sich da eigentlich eine neue Form von Kompetenz auch herauskristallisiert, ob man das jetzt Prompt Engineer nennen mag oder eben sozusagen den professionellen Anwender oder NutzerInnen von eben einem Chat-Interface an der Stelle. Und dann glaube ich auch das Zweite, was sehr spannend ist, eben diesen vertikalen Fokus auch darauf zu legen. So wie ich dich verstanden habe, wollt ihr das eben auch weiterverfolgen, dass ihr sozusagen so eine Vertikalisierung der Kompetenzen dann eben auch stärker berücksichtigt.
Ja. Und übrigens auch aus dem Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raus gedacht, ne? Also da ist einfach, wenn wir unsere AI-Talente fragen, hey, was braucht ihr eigentlich, um noch zufriedener zu sein? Und es ist ja auch gar nicht mal so einfach, diese AI-Talente alle zu halten. Also wir legen da großen Wert drauf, dass die irgendwie glücklich sind, dass die auch ein Umfeld vorfinden, in dem sie optimal ausgestattet sind. Dann ist es genauso dieses, gib mir Zeit zum Experimentieren, vernetze mich mit anderen Experten aus der Branche. Und das ist so einfach, ne? Über Formate wie Hackathons auch irgendwie unternehmensübergreifend zu schauen, wo gibt's Menschen mit ähnlichen Interessen, die einfach mal für 3 Tage freigestellt sind, ja, was bauen, kann auch ein Tag sein, ne? Also ja. Da ist ganz viel Kraft, die da freigesetzt wird.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, wir können einfach noch viel mehr rausholen, auch aus dem technologischen Stand, den wir jetzt haben, indem wir einfach mehr in die Nutzung gehen, mehr experimentieren, mehr herausfinden, was wir eigentlich alles jetzt schon machen können mit der Technologie, die da ist. Ihr schaut aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen in die Zukunft, nach vorne und arbeitet, glaube ich, auch sehr eng mit eben Forschung und Wissenschaft zusammen. Ihr habt ja sozusagen durch auch eure Business Units, die sehr stark an der Wissenschaft dran sind, da eine natürliche Verbindung zu. Aber das ist ja auch für den KI-Bereich total interessant, eben da nah dran zu sein an Forschung und Wissenschaft. Wie ist das bei euch gelebt?
Ja, das ist so und das ist natürlich auch neu für mich mit so vielen Naturwissenschaftlern und Forschern, die auch gleichzeitig in Führung sind, sowohl auf der AI-Company-Seite als auch bei uns in den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das macht wahnsinnig Spaß, weil den muss man jetzt mit Neugierde und Innovationsmindset nicht so kommen, ne? Also ich glaube, das ist in einem Forscher irgendwie angelegt. Und gleichzeitig ist es dann spannend für mich zu sehen, ah, guck mal, da kann ich mit meinen Strukturen, ja, und meinen Frameworks irgendwie auch dazu beitragen, dass das Ganze so ein bisschen geordnet Bahn findet. Also auch da ergänzt sich das cross-funktional wieder sehr gut. Mhm. Wir haben auch gezielte Projekte, wie zum Beispiel den Software Campus, wo eben Doktorandinnen und Doktoranden mit unseren Business Units direkt zusammenarbeiten und eben auch Forschungsprojekte am lebenden Objekt in den Unternehmen mit einbringen, was ich super spannend finde, weil wie sonst würden wir mit unseren Unternehmen ja auch an dieses Talent kommen. Also ich glaube, wir haben alle eher zu wenig als zu viele Data Scientists und AI-Expertinnen und Experten. Also das macht großen Spaß, da auch zu sehen, wie wir irgendwie so am nicht nur am Puls der Zeit sind, sondern eben auch konkrete Lösungen dann entwickeln können mit den neuesten Erkenntnissen. Und gerade KI wird ja auch wirtschaftlich stark aus der Forschung getrieben. Ne? Also alles, was aus der Forschung da zur Verfügung steht, wird ja sehr, sehr schnell irgendwie ein Produkt, was dann auch wieder für uns einen Mehrwert schafft. Insofern finde ich das ganz wichtig.
Ja. Ist es euch da auch ein Anliegen, ein Auge drauf zu behalten, was ihr quasi selber dann auch mit solchen Expertinnen und Experten machen könnt an neuen Produkten und an Innovationen?
Ja, also zweierlei. Zum einen, glaube ich, können wir alle nicht genug von diesen Expertinnen und Experten für unsere Unternehmen gewinnen, aber wir müssen uns ja auch die Frage stellen, welches Umfeld brauchen diese Kolleginnen und Kollegen, um sich da auch wohlzufühlen. Ne? Und ich glaube, auch da ist es wichtig, im Reality-Check einmal zu schauen, okay, das sind Menschen, die sind vielleicht auch gewohnt, sachorientierte Diskussionen zu führen. Ja, da ist jetzt eine Kultur, das soll ja manchmal auch in Redaktionen, das spreche ich jetzt explizit nicht für Holzbrink, ja, so sein, dass da irgendwie eher auch emotionale Diskussionen geführt werden. Das ist vielleicht jetzt für Forschung eher upturned oder ja, schnelle Entscheidungen, ja, konsequente Entscheidungen, eine Strategie zu haben und dran zu bleiben. Da tun sich
Wissenschaftler manchmal ja ein bisschen schwer mit den schnellen Entscheidungen.
So, ja, Pragmatismus, ne? Aber das sind ja alles so Dinge, wo man schauen kann, glaube ich, was haben wir für ein Umfeld, ne? Und was wir da, glaube ich, schon bieten können, ist der Austausch mit anderen Expertinnen und Experten und wirklich die Zugänge zu sagen, geht zu den Konferenzen, wo ihr die Menschen trefft, die für euch wichtig sind. Ne? Lasst uns schauen, dass wir auch da an die Orte in Silicon Valley, ja, oder nach Asien reisen, dass wir die Menschen vor Ort treffen und da wirklich einen sehr, sehr qualitativen Austausch haben, weil anders geht's nicht. Also wir werden nicht aus Deutschland raus unsere Unternehmen zukunftsfähig ausstellen können. Davon bin ich überzeugt.
Ja. Wir haben jetzt viel über den Transformationswandel gesprochen, auch über die eure Verbindung zur Forschung. Ich würde gern jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen, wie eigentlich sich auch unsere Branche verändert und wie wir eigentlich auch durch Innovation und neue Produkte sozusagen uns neu erfinden müssen. Und eigentlich gerne von dir wissen, was dein Blick auf diese Themen ist. Also vielleicht fangen wir mal an mit dieser Verbindung zwischen Wissenschaft und Forschung. Also was ist deine Hoffnung, was sozusagen bei euch da entstehen kann, was die Medienbranche transformiert, vielleicht neu erfindet? Welche Produkte siehst du in der Zukunft?
Ja, also inkrementell haben wir, glaube ich, ganz große Chancen beim Thema Multimodality und konkret Audio und Video. Ne? Also ich hoffe, dass wir da in den Organisationen einfach eine schnelle Akzeptanz haben, die Technik, die es jetzt schon gibt, auch wirklich zu nutzen. Vielleicht ist ein konkretes gutes Beispiel, dass wir jetzt seit kurzem auch die Zeitausgabe zum Hören haben, wo eben viele Artikel auch über 11 Labs jetzt synthetisch eingesprochen werden. Und das sind ja keine Prozesse, wo man sagt, super einfach, ich stöpsel die Technologie an, sondern da sind viele Schritte, Zwischenschritte, da ist viel Testing notwendig. Wir waren davor auch bei einem anderen Tech-Dienstleister und auch da tut sich natürlich so viel in der technologischen Entwicklung, dass wir das immer wieder überprüfen müssen, ne, und schauen, wer liefert eigentlich die bestmögliche Qualität. Und ich höre sehr, sehr gerne Artikel, weil ich dann nebenbei noch was anderes machen kann, sei es zur Arbeit fahren irgendwie, oder Sport machen. Und ich habe schon immer wieder das Gefühl, mich selbst zu erschrecken, weil ich nicht mehr genau weiß, ist das jetzt eigentlich ein Mensch, der diesen Artikel eingesprochen hat, oder ist das eine KI-Voice? Und das war vor einem Jahr noch nicht so. Und es ist ja auch erstaunlich, wie schnell wir uns daran gewöhnen. Ja? Und für mich ist das so ein gutes Beispiel, wo wir wissen, hey, da gibt's Product Market Fit. Ja? Also das sind einfach Text-to-Speech. Das wird von wahnsinnig vielen Hörerinnen und Hörern total geschätzt. Und ich glaube, für uns ist wichtig, zum einen so anzuerkennen, dass sich die Mediennutzung gerade von jungen Zielgruppen verändert und wir aktuell nicht optimal darauf eingestellt sind, diese Interessen auch bedienen zu können. Also wir müssen uns verändern und wir müssen was tun. Gen AI bietet viele Chancen, aber auch nicht von alleine. Ja, also es braucht schon uns, die auch da wieder überlegen, hey, wie sieht denn da das Produkt der Zukunft aus? Ich glaube, Personalisierung spielt eine große Rolle, nicht aber nur bei der Auswahl der Inhalte zu sagen, gut, jemand, der sich nicht für Fußball interessiert, dem müssen wir vielleicht nicht 10 Fußballartikel zeigen, sondern auch die Art des Medienkonsums, ja, also kurze Artikel, lange Artikel, Video, Audio, Text, ja, da wirklich neue personalisierte Angebote zu machen, ohne dass wir unseren journalistischen Auftrag natürlich über die Welt auch umfassend zu informieren aufgeben müssen. Ja, für mich ist das kein Widerspruch, aber diese Diskussion würde ich gerne viel mehr führen.
Ja, ich möchte noch eine Anekdote mit reinwerfen, eine kleine Geschichte über die Nutzung von KI. Eine Bekannte von mir, die passt manchmal auf Kinder auf, macht Babysitting und hat denen traditionell immer eine Geschichte vorgelesen. Jetzt denkt sie sich aber auch gerne selber Geschichten aus und hat jetzt gemeinsam mit ChatGPT und den Kindern, auf die sie aufpasst, sich neue Geschichten überlegt und das Ganze mit 11 Labs, indem sie ihre eigene Stimme geklont hat, vorlesen lassen. Das Ganze noch auf ein kleines Device gepackt, dass die Kinder das sozusagen jederzeit anhören können. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr selber Kinderbücher in eurer Gruppe habt. Habt ihr? Ja. Ist das ein Beispiel, wie wir vielleicht auch oder ihr als Medienhaus dann verliert an Big Tech? Oder wie reagieren wir eigentlich auf solche neuen NutzerInnenverhalten als Medienunternehmen?
Ja, also das ist ein total interessantes Beispiel, was du gerade gebracht hast, weil das ja uns auch zeigt, diese Generation der kleinen Kinder, die wird ja einen ganz anderen Zugang haben zu Gen AI und zu Technologie als wir, ja? Und darauf sollten wir uns ja jetzt schon einstellen, ne? Und ich habe schon ganz persönlich den Eindruck, dass das geschriebene Buch nochmal ein Qualitätsmerkmal hat, das sich gar nicht ersetzen lässt so sehr durch Technologie. Aber ich glaube, genau diese Frage der Ergänzung, ne, und was sind weitere spannende Zugänge, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und wir können heute, ich glaube, die Screentime teilweise der jüngeren Menschen, ich sag mal U30, ist unglaublich hoch. Ne? Das sind teilweise mehrere 5, 6, 7 Stunden am Tag. Ne? Und das macht ja schon einen Unterschied, was ich da auf meinem Screen mache. Ne? Und wenn ich das irgendwie schaffe, da über neue Angebote auch eine Qualität anzubieten, ne? Sei es jetzt irgendwie über Learning-Formate oder indem ich halt ein paar Dinge vielleicht höre, why not? Also ich glaube, ich habe gar keine Antwort für dich, aber das sind alles Beobachtungen, wo wir, glaube ich, auch nicht überlegen müssen, boah, was nimmt uns das jetzt weg? Und gibt's Kinderbücher in Zukunft überhaupt noch? Sondern ich hätte eher das Mindset, auch spannend, ja, das geht jetzt. Was heißt denn das für uns? Und ein anderes Beispiel ist vielleicht ja auch so, dass einige Autoren jetzt nicht so wahnsinnig viel Lust haben, ihre Bücher selber einzulesen. Da gibt es sicherlich einige, die sagen, also wenn das jetzt meine KI-Voice für mich machen würde, weil ich weiß, dass die Leserinnen und Leser, gerade bei Non-Fiction-Autoren, die vielleicht auch einen Podcast haben, also wo die Stimme auch irgendwie ohnehin ausreichend vorhanden ist als Recordings, dass du das leicht in guter Qualität synthetisieren kannst und auch gelernt ist. Ja, warum nicht, ne?
Ja, absolut. Vielleicht noch eine letzte Frage oder ein letztes Thema, über das wir nochmal gemeinsam nachdenken könnten, ist das, also wenn wir sozusagen auf den Technologiebereich blicken und die LLMs, die ja mit ChatGPT eigentlich ja so ihren großen Durchbruch hatten und lange Zeit in 2023 alle dachten, da wird nie jemanden rankommen, die haben so ein Alleinstellungsmerkmal, die haben es geschafft, eine Technologie auf den Markt zu bringen, die eigentlich kein anderer so richtig kopieren kann. Ich glaube, heute würde man das relativ anders bewerten und sagen, es gibt sehr, sehr viele Konkurrenz oder sehr viel Konkurrenz auf dem Markt. Es gibt Modelle, die sozusagen ähnlich gut gute Performance liefern. Also es findet so ein Prozess der Commoditization statt. So, jetzt kann man sagen, diese Technologie ist ein Stück weit gar nicht mehr so besonders oder so special, sondern wird irgendwie sozusagen zu etwas, was da ist. Und jetzt wieder auf die Medienbranche blicken. Was ist sozusagen eigentlich unser Mode oder haben wir überhaupt einen Burggraben? Haben wir irgendwas, wo wir sagen können, das zeichnet uns aus und da haben wir einen Vorsprung auch gegenüber der KI, die ja ein Stück weit uns auch Konkurrenz macht, die uns auszeichnen, die wir auch beschützen müssen als unser Gut.
Ja, ich glaube, das, was, also warum konsumieren Menschen unsere Inhalte? Ne? Ich glaube, das größte Qualitätsmerkmal und Alleinstellungsmerkmal, das wir haben, das sind unsere Autorinnen, Autoren, Journalisten. Mhm. Und das sieht man ja auch, finde ich, zum Beispiel sehr gut an der New York Times, die ja sehr stark auch um spezielle Autorinnen und Autoren richtig Welten baut, ne, und eigene Newsletter und da auch wirklich sehr stark mit den Headshots spielt, ja, auch die Namen der Autoren reinbringt, ne, was irgendwie, finde ich, nur Sinn ergibt, weil das sind die Menschen, ja, gerade wenn ich über Video spreche, über Audio, mit denen starte ich in jeden Tag rein, ja, und da habe ich gewisse Habits und ich glaube, das sind auch gewisse Login-Effekte, die wir vielleicht gar nicht so stark wahrnehmen, wie sie eigentlich sind, ne, bei unseren ja, Rezipienten, das ist, glaube ich, unser absolutes Gold, ne? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir bei GenAI die Möglichkeit haben, ein paar Dinge vielleicht auch gerade auf Verlags- und Redaktionsseite so effizient aufzustellen, dass wir uns das auch zukunftsfähig aufstellen und uns große Newsrooms leisten können, wo wirklich viele tolle Menschen arbeiten, die Ideen haben und die recherchieren und berichten. Das Zweite, was wir, glaube ich, auch nicht unterschätzen dürfen, ist, wir haben starke Marken, ja, die unglaubliche einen Trust ausstrahlen, ja, die Orientierung geben, ja, in einer Zeit, wo du eben nicht so richtig weißt, Stichwort FAZ, ja, was gehört jetzt eigentlich zu Holzbring und was nicht, was ist halluziniert, ja. was stimmt. Natürlich wird da die KI auch immer besser, aber lass uns mal nicht von uns ausgehen und von unserem Stand das richtig einschätzen zu können. Ja, und das sehen wir ja auch im Bereich Social Media. Es bringt ja gar nichts, wenn wir im Medienbereich uns darüber aufregen, dass der uninformierte User nicht unterscheiden kann, was wahr und was falsch ist über Social Media. Fakt ist, sie nutzen es halt. Ja? Und da müssen wir sicherlich in der Medienkompetenz und auch KI-Kompetenz arg aufpassen, dass wir da aufschulen und dass wir besser werden. Mhm. Und gleichzeitig ist das für uns auch ein Alleinstellungsmerkmal zu sagen, hey, wir haben eine starke Absenderschaft und die Marke ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht sollten wir auch drüber nachdenken, ob wir da ein bisschen mehr tun, ne? Ein bisschen mehr investieren auch in unsere Marken. Mhm. Und das Dritte, was wir, glaube ich, auch nicht aus der Hand geben sollten, sind unsere Daten im Sinne von Kundenbeziehungen. Ne? Also wir haben ja auch schon teilweise starke Marken, die eben Menschen von alleine zu uns anziehen. Ne? Und natürlich nehme ich auch mit Sorge wahr, dass wenn jetzt Suchmaschinen zu Antwortmaschinen werden, ja, was ist jetzt eigentlich noch der Mehrwert, warum soll ich eigentlich noch zur Zeit zum Beispiel gehen? Ne? Aber ich glaube, da haben wir die Antwort vielleicht zum Teil selbst in der Hand über Qualität, ne, und über das, was wir auch anbieten. Mhm.
Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Katharina, es war mir eine große Freude, bis hierhin mit dir zu sprechen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende und zum Abschluss gibt es bei Off the Record immer noch 10 kurze Fragen, die du am besten einfach auch kurz und bündig beantwortest.
Legen wir los.
Wollen wir das probieren?
Na klar.
Okay, erste Frage. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Midjourney.
Das war super schnell. Was war dein letzter Prompt?
Midjourney. Imagine a group of people talking to each other, dark blue, red. Aspect Ratio 16:9.
Excellent. Ja. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Dass wir zu wenig neugierig sind.
Und was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass wir people first bleiben und dass wir all das, was technisch möglich ist, mit gesundem Menschenverstand irgendwie in die Realität bringen, ja, und einfach diese ganzen unglaublichen Möglichkeiten, sei es in der Medizin, sei es in unserem Arbeitsalltag, dass wir das irgendwie zu schätzen wissen und uns da noch lange für begeistern können.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Überhaupt nicht ist schwer, aber mein Humor hat sie noch nicht ganz verstanden.
Okay. Apropos Off the Record, Hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt?
Oh ja, das mache ich regelmäßig. manchmal ist es absoluter Trash, aber immer weckt es Emotionen.
Sehr gut. Das wird das KI-Buzzword von 2025.
AI-Agents.
Okay, safe bet. Das größte Highlight in der KI-Branche? Außer hey.
Von der Entwicklung her würde ich ja sagen, die Demokratisierung und das Potenzial, dass jeder es nutzen kann und dass jeder und jeden in die Möglichkeit bringen kann, Berge zu versetzen, die vorher nicht erklimmbar waren.
Sehr gut. Der größte Flop der Branche?
AI Agents? Let's see.
Let's see, okay. Letzte Frage, vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird
nur zu einer Revolution führen, wenn wir das Ganze global und partnerschaftlich angehen.
Alles klar, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein konnte. Hat Spaß gemacht.
Wunderbar.